Liebe Schwestern und liebe Brüder, wann hast du Gott das letzte Mal befreiend, warmherzig und für deine Seele, also für dein Inneres, als guttunenden und nahen Abba, Papa erlebt? Wo hast du seine Zuwendung als so liebevoll empfunden, dass du überwältigt warst, in Tränen ausgebrochen bist über seine große Güte? Und kannst du dir vorstellen, dass der Ewige eine Wende nicht nur für dich, sondern für die ganze Schöpfung und die ganze Welt, für ein ganzes Volk weltgeschichtlichen Ausmaßes hinbekommt, eingreift, wo Menschen ihn ernsthaft darum bitten, auch in den Krisen unserer Tage? Die Psalmen und jetzt heute der Psalm 85, der interessanterweise nicht in unseren Gesangbüchern abgedruckt ist und wenig gebetet wird, die Psalmen sind der Beweis und Hinweis, das geht, das gibt es. Mit den Worten der Psalmen heute als Christen zu beten, mit den Psalmen des Volkes Israels, hat eine lange Tradition, auch hier in Gnadenthal. Und das tut uns gut und ist heilsam und ist auch hilfreich und eröffnet eine neue Zukunft, eine neue Sicht auf den gütigen Gott, der nur darauf wartet, die Wende herbeiführen zu dürfen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einem von euch aufgefallen beim Hören vorhin auf Psalm 85, der heutige Predigttext, dass ein Vers hier in der Gnadenthaler Liturgie Eingang gefunden hat, ein Kehrvers. Wer die Passage vorsingen kann, darf das jetzt tun. Auch das ist richtig. Im Zentrum von Psalm 85, genau in der Mitte, ein Vers, den ich zumindest hier immer wieder finde, in der Liturgie. Wenn ich es euch vorsinge, erkennt ihr es vielleicht. Lass uns schauen, o Herr, deine Güte, und gib uns dein Heil. Genau. Und damit sind wir bei der ersten Faszination im Psalm 85. Der Beter, der reiht sich ein in die große Schar des Volkes Israel, das mit Gott schon unsagbar viel erlebt hat. Und er hat einen Blick, dieser Beter, für das Große, nicht nur für seine selbstgemachten Pläne, sondern den Blick für das Große, was Gott an uns Menschenkindern in seiner Geschichte tut. Und ich glaube, wir brauchen heute diesen Blick auf das Große oder besser auch diesen Blickwechsel. Es ist ja im Psalm 85 von einer Heilsgeschichte weltpolitischen Ausmaßes die Rede, die Gott bis zum Tage schreibt. Und ich finde faszinierend an dem Wort der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite, dass hier nicht Weltuntergangsstimmung gemacht wird, auch nicht in der Offenbarung. Das ist das größte Trostbuch der Weltgeschichte, das es gibt, das Hoffnung und Licht bringt. Und die Frage ist, ob du mit deiner kleinen Lebensgeschichte darin vorkommst und daran teilhast und daran ringst, ein Teil davon zu werden, dich einzureihen. Die Frage heute Morgen an dich ist, ob du anknüpfst und Gott aufforderst, seine Wunder noch einmal zu wiederholen, fortzusetzen, einzugreifen, zu reden, zu handeln und uns Menschen damit einzubeziehen, dass wir etwas vom Sinn und von der Schönheit und der Verbundenheit mit diesem unsagbar guten Gott erfahren. Und im Grunde ist es ja die Mission des Sohnes Gottes, der Mensch geworden ist in Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes sein Reich ausbreiten will. Heute, morgen und in Zukunft. Und deshalb mein erster Punkt, Augen auf für das Wunder der Wende. Augen auf für das Wunder der Wende. Vielleicht ist euch beim Hören aufgefallen, ein Psalm ist nochmal ganz ähnlich, der Psalm 126, der viel bekannter ist, wo gerufen wird, jetzt wende doch du nochmal unser Geschick. Das Volk Israel kennt seinen Gott gerade darin als herausragend und als einzig, dass sich dieser Gott leidenschaftlich verzehrt für die Seinen. Es wird erzählt, er ist ein eifersüchtiger Gott. Es tut ihm weh, wenn sein Volk anderen Göttern nachrennt. Er interessiert sich für sein Volk. Er setzt sich für sie ein. Und ja, er ist traurig über all die Dummheiten, die sie begehen. Und er lässt sie das dann auch ausbaden, wenn sie unbedingt ohne ihn sein wollen. Ja, er schickt sie ins Exil, hören wir in diesem Psalm. Und ja, er lässt Unheil über sie kommen. Und ja, er ist ein Gott des Gerichts, ein Gott der Heimsuchung, ein Gott der Plagen. Und doch lesen wir in den Heiligen Schriften und auch hier in dem Psalm, er leidet mit ihnen. Er fühlt empathisch mit und überlegt, wie er seine Kinder aus all dem Schlamassel wieder rausholen kann. Aus diesem Schlamassel, das sie doch selber verbockt haben, wieder rausbringt. Ja, der Ewige kann zornig werden. Er ist ein verzehrendes Feuer, heißt es hier. Er kann eifersüchtig werden, wo Götzen Vorzug vor ihm bekommen. Er vernichtet alles bei denen, die es besser wissen müssten, um sie zur Besinnung und zum Blickwechsel auf ihn zu bringen. Ich allein bin euer Gott, euer Heiland. Wo sein Volk ihn völlig aus dem Blick verliert, wozu er da ist, da handelt er so. Es soll doch ihn allein anbeten, ihm allein dienen und sich unterscheiden von allen anderen Völkern. Und das sollen wir als Christen, als Herausgerufene, als Kirche ja auch sein, Licht der Welt, Salz der Erde. An uns soll sichtbar werden, dass Gottesreich angebrochen ist. Dass zwischen uns und Gott eine glühende Liebe brennt, die auf du und du trifft. Gerechtigkeit und Shalom küssen sich. Da ist zusammen, was zusammengehört. Unser Leben im Gottesdienst wie heute Morgen und der Alltag, wenn ich morgen wieder unterwegs bin, im Getriebe, dass Gemeinschaft und unsere Lebenspraxis, dass Gott überall mit drin vorkommt. Und hier in diesem Psalm sollen wir sehen, er ist das Wunder in unserem Leben und er ist die Wende. Er bringt immer wieder die Wende dadurch, dass er der Wender ist, der das umdrehen kann. Er vermag, die Geschicke komplett rumzudrehen. Und zwar nicht nur die kleinen, unsere persönlichen, sondern die Geschicke der Weltgeschichte. Glaubst du das noch? Er bringt die Wende. Wir haben schon verschiedene große Wenden auch bei uns erlebt. Warum eigentlich? Und ich bin drauf gekommen, weil er sich bekehrt. Weil er sich bekehrt hin zu seinem Volk, so ist er. Augen auf für die Wunder der Wende. Ihr Lieben, wenn wir Christen auch diese Psalmen des Volkes Gottes beten, warum tun wir das denn eigentlich? Weil auch wir den anbeten, und in die Mitte stellen und in unserer Mitte haben, der allein es wert ist, angebetet zu werden. Und jetzt können wir uns einmal fragen, ist es so, dass der lebendige Gott unter uns wohnt, in uns wohnt, sein Heiligtum hat, dass es bei uns gut hat, bei allem Jubel über Digitalisierung und so wie ihr es auch hattet in der Corona-Zeit mit Livestreaming und Fortschritt. Der Fortschritt liegt hauptsächlich komischerweise in der Vereinzelung in diesen Monaten. Als Folge haben wir eine ungute Einsamkeit, die viele krank macht und vor allem wir keine Vorstellung mehr davon haben, dass uns der Gottesdienst Seite an Seite, face to face, singend ohne Maske und aus voller Kehle und vollem Herzen, trinken aus einem Kelch, doch heilig war und alles bedeutet hat. Und ich habe mich gefragt, warum geben wir das vielleicht noch für weitere Monate, vielleicht Jahre auf, Augen auf für das, was Gott in diesen Tagen wenden will. Beten wir für diese Wende. Was seine Gemeinde in diesen Tagen ausmacht und ausstrahlen soll und den Unterschied macht. Was diese Gemeinde, wo er wohnt, bewirkt, bewegt, wo wir gemeinsam die Augen aufmachen und auf die Knie gehen, umkehren zu dem Gott, der sich ja zu uns zuerst wendet, der die Wende seines Volkes herbeiführen will. Und so beginnt auch der Psalm in den ersten 4 Versen. Und vielleicht nehmt ihr diesen Gedanken mit, wenn wir von Bekehrung reden wollen, wäre biblisch näher, es ist Gott, der sich bekehrt, sich hinwendet zu seinem Volk und die Wende bringt. Der Beter zählt ihm einfach das jetzt auf und zählt es ihm vor. Und es ist gut, wenn man das auch so tut und feiert und erbittet und auch klagt und hofft. Und deswegen sind die Psalmen so große Worte, die wir uns leihen dürfen, um noch viel Größeres zu sehen und auch laut werden zu lassen. Was siehst du in diesen Tagen von Gott her kommen? Augen auf, der Psalmist, der sieht in den ersten Versen, dass etwas passiert ist. Sie sind nicht mehr in Babylon, in der Gefangenschaft, sondern Gott hat dieses Schicksal gewendet. Was siehst du in unseren Tagen bei uns hier? Mir geht es manchmal so, es ist schier nicht auszuhalten, welche Unheilsprophetien um uns herumschwirren. Weltuntergangsstimmung. Und wie wenig klar gesehen wird, auch unter Christen, in was für einer Zeit wir uns bewegen und wir leben. Der Psalmbeter sieht anscheinend sehr genau, wo sein Volk im Moment steht und wie Gott zu seinem Volk steht. Er kann sehen, dass Jahwe sein Land wieder lieb gewonnen hat. Sie sind wieder zurück, sogar in Jerusalem, sogar in dem schönen Tempel. Das Schicksal Jakobs ist gewendet, er hat es gewendet. Und der Beter, der sagt das so schön im Du-Stil an die Adresse Gottes: Herr, ich sehe das klar vor Augen, die Sünden sind mir vergeben, dein Zorn, er ist verraucht, es ist ein klarer Himmel. Woran siehst du, ob Gott dir gnädig ist? Dass er unser Geschick gewendet hat. Ich hoffe, du siehst nachher beim Feiern des Heiligen Abendmahls, wenn du das Stück Brot anschaust, den Leib Christi, und merkst, ich bin versöhnt. Ich vermute mal, dass wir deshalb so schwer Gott sehen, weil der Gedanke, dass Gott auch eine große weltgeschichtliche Wende herbeiführt, uns völlig, völlig fremd ist. Und vielleicht auch, weil alle Welt davon redet, wir müssen dieses kleine Ding besiegen und dass wir schon den nächsten Schritt im Blick haben und wir werden die Klimakatastrophe als nächstes eindämmen. Und dann werden wir wieder zum wohlverdienten Wohlstand zurückkommen und den wiedererlangen und zur Normalität. Und doch spüre ich bei all den Bemühungen dahinter irgendwie gar keine Gewissheit, gar kein Strahlen, sondern nur Angst und deshalb auch viel leeren Aktionismus. Was sieht denn der Beter? Er sieht, dass die Abkehr von Gott das babylonische Exil damals eingebracht hat. Ein ganzes Volk wurde weggeführt und musste das Land zurücklassen. Die gute Nachricht aber lautet, Gott hat sich über sein Volk wieder mal erbarmt. Er konnte es nicht ertragen, er hat darunter gelitten, er konnte nicht zusehen. Und der Perserkönig Kyros, und das ist die geschichtliche Lage von Psalm 85, den hat Gott gebraucht, um über die Babylonier zu siegen und dadurch konnte das Volk Israel wieder zurück. Gott hat ihn gebraucht. Aber nun ist ein Zwischenland, eine Zwischenzeit. Das Land ist noch wüst in weiten Teilen. Die Fremdherrschaft ist zwar etwas besser als in Babylon, aber es ist noch nicht das, wozu Israel auch in Zukunft berufen ist. Und deshalb braucht es jetzt ein Volk, das auf die Knie geht und Gott darum bittet und ihm das nochmal abringt, dass er klar, dass dieses Volk klar von ihm auch hört, wie es weitergeht. Und wenn ihr den Psalm mal in Ruhe studieren wollt, das ist dann das jetzt Nächste. Der nächste Vers, und das ist mein nächster Punkt, Ohren auf für die Zukunft, die kommt. Ohren auf für die Zukunft, die kommt. Wir machen in unserer Zeit die Erfahrung des abwesenden Gottes. Wir finden ihn eigentlich auch nicht wirklich, auch nicht in der Kirche. Ich habe noch keine gescheite, vernünftige Botschaft der Kirchenleitung zur Lage gehört. Wir sind allein. Damit ist etwas geschehen, das es in der Geschichte noch nie gab. Wir besitzen zwar die ganze Welt und meinen sie im Griff zu haben. Wenn wir aber ehrlich gegenüber uns selber sind, sind wir alle arm, auf uns fixiert, einsam und allein. Mich fasziniert, dass der Beter sich nun damit noch nicht zufrieden gibt, dass er wieder im eigenen Land ist. Das wäre noch zu wenig. Das ist noch nicht Leben. Überleben ist noch nicht Leben, sondern, und jetzt kommt es, er klagt und bittet und er beknetet so richtig Gott, dass das doch jetzt nicht nur ein Anfang bleibt. Er will nicht in den Anfängen der Gnade stecken bleiben. Das wäre für ihn ein schlechter Traum. Ich muss doch wissen, wer Gott ist und wie er es mit mir meint und wie er es vor allem auch mit dieser Welt meint. Und dann spricht er so zu Gott, dass es sich vielleicht mit der Güte und Gnade, dass er sich's vielleicht noch mal anders überlegen könnte. Bitte nicht, sagt er. Und das gehört durchaus zu den Anfechtungen auch in unserem Glaubensleben. In uns sitzen so falsche Gottesbilder, die von Angst gezeichnet werden, aber kaum dem entsprechen, was Gott uns offenbaren will von sich. Und deshalb schreit der Beter um Hilfe. Lass uns schauen, die Güte und bring uns dein Heil, die Wiederherstellung. Er wirft ihm Fragen an den Kopf und er sagt, du willst doch nicht im Ernst für immer auf uns zornig sein, oder? soll sich dein Zorn auch noch ausdehnen von der einen auf die nächste Generation? Willst du uns nicht ein neues Leben schenken? Wie getrauen wir uns heute eigentlich zu beten? Herr, wie viele Lockdowns willst du uns noch zumuten? Oder welche Spirale von Katastrophen hältst du eigentlich noch bereit? Von Überschwemmungen, Dürre, Gottesfinsternis? Oder gibst du dich wieder mal zu erkennen? Warum schweigst du schon so lange? Soll das vielleicht 7 Jahre noch so weitergehen? Redest du so noch mit Gott? Deshalb empfehle ich dir tatsächlich, die Psalmen als geborgten Wortschatz, als größere Worte, auf die du gar nicht selber womöglich kommst, auf viel präzisere, konkretere Bitten, die nicht zu klein und selbstgemacht sind. Ihr Lieben, ich will mal sagen, der kosmischen Vereinsamung lässt sich nur entgegensetzen, dass Gott diese Erde und diesen Kosmos wieder mit seiner Anwesenheit und seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit vom Himmel her füllt. Und das kommt in diesem Psalm sehr schön zum Ausdruck. Herr, willst du uns denn nicht wieder zum Leben erwecken, dass dein Volk sich an dir freue? Und da geht es um eine gemeinsame Zukunft, nicht um eine individuelle. Da geht es um eine ganz große Zukunft. Nicht, dass ich überlebe, sondern dass die Erde nochmals erblüht. So hatten wir es auch im stillen Wochenende, ein Text aus Jesaja, der auch hierher gehört. Dass die Erde nochmal jubelt, erfüllt wird, die Gottesfinsternis dem Lichtglanz seines Kommens weicht. Vers 9, hören will ich, was Gott der Herr redet. Und ihr Lieben, aus dem Haus der Stille und aus der Jesusbruderschaft, das ist doch der Grund, weshalb hier jetzt am stillen Wochenende auch einige gekommen sind. Das ist doch der zentrale Ort eurer Berufung, liebe Geschwister, Menschen dazu zu helfen, im Stimmengewirr unserer Zeit dieser einen Stimme zu lauschen, die das Sagen hat. Jeder von uns braucht es. Vergewisserung, wohin die Reise denn geht, was Gott über mich und die Zukunft denkt und sagt, welche Zukunft uns blüht. Und deswegen, ich finde es stark, hören will ich, was der Herr sagt, ist in der Mitte Vers 9 in unserem Psalm. Und dann, letzter Punkt, ganz kurz, Mund auf, Gott redet und ruft noch. Die letzten Verse sind Offenbarung Gottes. Er redet Worte in dein Leben hinein. Es ist unglaublich spannend, dass hier der Beter eine laute Antwort bekommt und die ist hier auch aufgeschrieben. Er hat Gott zu sich eingeladen und Gott hat sich darauf eingelassen. Wir dürfen aber nicht davon einfach ausgehen, dass sich das Antworten Gottes mechanisch einstellt. Also, dass ich sage, okay, wenn ich höre, ich buche ein Wochenende der Stille, dann muss Gott reden. Es ist vielmehr so, Gott sagt mir ja, wie dumm von dir, dass du mich schon nachher wieder verlässt und dass das so ein Zug in dir ist. An mir liegt es nicht, dass du nicht hast. Du hast nicht, weil du nicht Großes von mir erwartest. Ich habe Großes für dich bereit. Du hast nicht, weil du nicht bittest. Ich bin dein geistliches und auch dein leibliches Zuhause und ich bin dir verbunden. Und bei jedem Abendmahl sollst du es schmecken, dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen dass hier du und ich zusammentreffen. Wundervoll. Ich in dir und du in mir. Aber jetzt lauf nicht gleich wieder weg, sondern wohin du kommst, da kommt nun auch der Herr. Ich bin immer dabei. Lass die Dummheiten des Anfangs, sagt Gott. Es geht darum, bis zu deinem Lebensende mir zu folgen und immer wieder neu loszulassen und aufzubrechen. Durch die Herausforderungen und in den Krisen und persönlichen Wegführungen mich zu entdecken. Ich tue meinen Mund auf. Ich rede manchmal leise hinein in die dunkle Nacht der Seele und dann verwandle ich dich. Deshalb lass los. Überlass dich mir ganz. Dein Zusammenbruch von mir ist der Durchbruch aus deiner kleinen, engen Weltsicht. Ich bin da, ich helfe dir. Ich helfe dir, meinem Volk, meinem Land, meiner schönen und armen Welt. Verlass dich drauf. Und die glaubende Gemeinde antwortet mit Amen.